eine der größten Urban Legends, die, glaube ich, immer dumm schwirrt zurzeit, ist, dass alle glauben, Nachhaltigkeit ist teuer. Dinge, die man nicht selbst vertreten kann, sollte man einfach nicht angehen. Man lebt halt trotzdem in einem goldenen Käfig und sobald man aus dem goldenen Käfig da rausfährt, sieht man eine Welt, die ganz anders ist wie unsere einfach.
Auf ein Fluchtachterl. Mit Alexander Raffiner.
Und Michael Cisa, Managing Director von Cushman & Wakefield CBS in Österreich. Lieber Michael, herzlich willkommen zum Fluchtachterl und fein, dass du dir Zeit genommen hast. Fein, dass du da bist. Servus.
Hallo Alex, freue mich, dass du mich eingeladen hast.
Und dass wir es endlich geschafft haben. Man sagt immer, Fluchtachterl ist spontan, aber so spontan ist es dann doch nicht. Wir haben zweimal verschieben müssen. Einmal muss ich auf meine Kappe nehmen, weil ich schlichtweg den Termin verpennt habe. Sorry.
50-50.
Fein, dass wir es geschafft haben. Michael, normalerweise fangen wir in dieser Runde oft an, dass wir sagen, was ist denn dein Weg, wo kommst du her, was machst du? Ich würde es gerne diesmal ein bisschen anders machen. Cushman & Wakefield kennt vielleicht nicht jeder, einer der größten Immobiliendienstleister der Welt. Wir werden noch einiges über dich und deine Tätigkeit und dein neues Aufgabenfeld, über die als insbesondere, wir sind mal ein Blick hinter die Kulissen, über dich als Privatperson kennenlernen. Aber erste Frage, jemand, der gar nichts mit Immobilien zu tun hat. Erklär mal in einem Satz, was machst du eigentlich?
Alles und nix, quasi.
Ja, dann.
Alles gut. Also was machen wir bei Cushman & Wakefield CBS? Wir machen alles mit Dienstleistung, was mit Immobilien zu tun hat. Also klassisch Beratung für An- und Verkauf, Bewertungen von Immobilien, Vermakelung von Immobilien, von Mietflächen, bis hin zur Verwaltung und auch Technik und Nachhaltigkeit sind große Themenschwerpunkte. Und da unterstützen wir primär gewerbliche große Dienstleister, Mieter, whatever, auf ihrer Findung und Unterstützung am Weg, das Richtige zu finden.
Das Richtige zu finden. Wir gehen da noch ein bisschen in die Tiefe, aber jetzt machen wir das, wie wir es auch gewohnt sein und was wir angekündigt haben. Nimm uns ein bisschen mit auf deinem Weg. Welchen Hintergrund hast du? Bist du ein Techniker? Bist du Betriebswirt? Alles in einem, von allen ein bisschen was. Du bist seit kurzem auch Geschäftsführer, ein junger Geschäftsführer. Hol uns ab, Michael, wo kommst du her und was ist dein Background?
Wo komme ich her? Gerade aus dem 22. Bezirk vom Desita, aber im Großen und Ganzen vom beruflichen Background bzw. vom Studien-Background bin ich ein bisschen ein Mischmasch, ein bisschen was vor allem. Habe irgendwann mal Bauingenieurwesen studiert, dann nachhaltiger Hochbau studiert, gleichzeitig dazu Immobilienmanagement und Bewertung studiert und Nachhaltigkeit als Einzelstudium noch gemacht. Also wie man sieht, lang studiert, viel studiert, habe auch sonst noch ein Leben, ja, in eine Freizeit. Und ja, das Studium immer parallel betrieben, also ich hab immer berufsbegleitend da studiert und habe seit 1.1. diesen Jahres eben die Ehre, die Geschäftsführerrolle zu übernehmen.
Michael, was bist du für Jahrgang? Wie alt bist du?
Bisschen über 80. 89.
Ich habe gesagt, du bist ein junger Geschäftsführer, war schon ewig, wirklich lange dabei, auch im Business über ESG. Das begleitet dich sehr intensiv, werden wir auch noch reden. Aber du hast es gerade erwähnt, seit einem halben Jahr jetzt bist du der Geschäftsführer von Cushman & Wakefield CBS in Österreich. So lange gibt es euch ja noch nicht auf diesem Markt. Das sind jetzt 2,5 Jahre.
Genau, richtig.
Wo wir euch ja ein bisschen begleiten haben dürfen, auch beim Markteintritt. Was war der erste Gedanke, wo du gesagt hast, so, jetzt bin ich Geschäftsführer?
Also mein erster Gedanke war, super coole Herausforderung, aber natürlich auch gesunden Respekt vor der Aufgabe, würde ich jetzt mal sagen, wo ich mich dann auch natürlich einmal mit einem Schritt zur Seite mal besinnen habe müssen und mal überlegen habe müssen, passt das zu mir, weil ich mir dann selber die Karten gelegt habe und gesagt habe, okay, ich glaube, ich bin auch so weit, dass ich den Schritt gehen kann. Aber im Großen und Ganzen natürlich die Aufgabe und die Tätigkeit ist eine super spannende und ich freue mich sehr, dass ich die Chance gekriegt habe.
Wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber es hat relativ schnell gefunkt, sage ich jetzt einmal. Nein, wir haben uns kurz verstanden, relativ schnell. Das schätze ich ja sehr an dir, diese offene, herzliche, aber gleichzeitig auch gelassene, ruhige. Ich habe dich noch nie gestresst gesehen am Art. Hast du bei dieser Entscheidung, hast du dir Bedenkzeit genommen? Hast du 1, 2, 3 Nächte drüber geschlafen oder hast du sofort gesagt?
Also tatsächlich habe mein Bauchgefühl gesagt, sofort eigentlich, das machen wir. Der Kopf hat vielleicht im ersten Moment gesagt, sind wir schon so weit, woraufhin ich dann auch gesagt habe, ich würde gerne mal ein paar Mal drüber schlafen. Aber es war dann auch nach einem längeren Wochenende und vielleicht noch 1, 2 Fluchtachterl relativ klar, das passt und ich bin dabei.
glaube, dass das und zeichnet die nicht nur als Person oder als Mensch aus, sondern aus meiner Sicht auch gute Führung. Das reflektierte dann auch drüber nachdenken über die eigenen Stärken, Schwächen. Das tust du intensiv, das weiß ich. Da reden wir dann auch noch drüber. Aber jetzt gehen wir nochmal auf deinem Weg auch zurück. Du hast ein Stichwort gesagt, das Thema Nachhaltigkeit und ESG beschäftigt dich ganz intensiv und schon lange. Das ist ein Thema, wo man sagen muss, ist eine gute Überschrift und ein gutes Schlagwort. Und da würde ich auch gerne ein bisschen mit dir einsteigen. Vor deiner Rolle jetzt als Geschäftsführer warst du Head of ESG and Technical Advisory.
Richtig.
Was macht denn der?
Also der beschäftigt sich, oder wir haben uns viel beschäftigt damit, dass wir uns überlegt haben, wie können wir denn Immobilien in gewisser Weise weiterentwickeln. Also nicht nur im Sinne von ein grünes Pickerl draufpicken, dass wir uns irgendeine Zertifizierung überlegen und schauen, dass wir viele Punkte zusammenbringen, sondern wir haben uns eigentlich viel mehr hinter die Kulissen immer bewegt und geschaut, okay, wo können wir denn wirklich an die richtigen Stellschrauben drehen, damit es in weiterer Folge nicht nur rein ökologisch, sondern auch tatsächlich ökonomisch zusammenpasst. Also sozusagen, wenn wir zum Beispiel Anlagen erneuern, dass wir uns überlegen, welche Richtung geht denn das, was machen wir denn, damit wir das perfekt in Budgets integrieren können, was machen wir, damit der CO2-Footprint natürlich gesenkt werden kann. Und was machen wir so, dass wir, wenn wir Maßnahmen schon machen, dass sie halt wirklich nicht nur nachhaltig im Sinne vom ersten Aufschlag als nachhaltig mehr oder weniger angeschaut wird, sondern dass sie halt wirklich vielleicht 10, 15, 20 Jahre an Mehrwert stiften kann. Und das waren eigentlich, oder das sind immer noch nach wie vor, weil wir machen das Thema ja immer noch auch mit einer ziemlich starken Truppe, die sich um Nachhaltigkeit und Technik kümmert, wo ich immer noch gern mit unterstütze. Themen, die man einfach grob von ganz oben bis ins Detail dann hinunter einfach uns durchdenken, damit wir die richtigen Strategien entwickeln können. Und das macht mir nach wie vor sehr, sehr viel Spaß, muss ich auch sagen, weil das sind einfach Themen, wo ich fest davon überzeugt bin, dass es das braucht. Und auf der anderen Seite auch fest davon überzeugt davon bin, dass das einfach einen Mehrwert stiften kann.
Fest davon überzeugt, dass es das braucht, fest davon überzeugt, dass das einen Mehrwert stiftet. Du hast das erwähnt, es geht nicht nur darum, ein grünes Pick halt drauf zu picken, sondern es geht um Hard Facts. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, auch von dir, da kann man einen Strich drunter machen und Investoren sein 20% und mehr, zahlen bis zu 20% und mehr für nachhaltige Logistikimmobilien. Habe ich das richtig im Kopf?
Genau, es gibt verschiedenste Studien dazu in den verschiedensten Assetklassen. Unterm Strich kann man eigentlich sagen, es ist nie ein Nachteil. Ja, ich glaube, wurscht, wie man es betrachtet, haben uns natürlich die Logistik jetzt in dem Beispiel sehr prägnant heraussticht, aber egal, was es ist, sei es ein Office-Haus, sei es ein Residential-Building, sei es ein Logistikhaus, sei es ein Retail-Park, es gibt nie einen Nachteil, wenn man sich überlegt, wie man das denn sinnvoll betreiben kann und nachhaltig betreiben kann.
Und mach's da nochmal ganz konkret, wenn wir sagen, das grüne Pickerl oder wirklich in die Tiefe zu gehen und die Ärmel aufzukrempeln. Es geht um das Thema Energiemanagement, es geht um das Thema Kreislauf, es geht um das Thema Ressourcen, es geht um die Themen.
Genau, es geht, wie du richtig gesagt hast, der wesentliche Teil ist natürlich Energieintensität und CO2-Intensität. Also das sind zwei Dinge, mit denen beschäftigen wir uns sehr, sehr stark im Detail. Auf der anderen Seite natürlich auch Ressourcen. Es ist ja nicht nur immer alles nur Strom und Gas und Fernwärme. Ein großer Teil ist auch oft Wasserverbrauch und Wasserverwendung. Ich glaube, mit dem beschäftigt man sich aus meiner persönlichen Perspektive viel zu wenig, weil es ein Thema ist, mit dem werden wir uns viel mehr beschäftigen müssen. Aber aktuell ist es einfach nur ein Randthema, weil es einfach da ist. Gilt für mich in der Umkehrperspektive, dass man sich einfach jetzt schon vorbeugend damit beschäftigt, wie man den Dinge zum Beispiel sinnvoller Wasser aus Regennutzung verwenden kann, ja, oder tatsächlich strategisch überlegen kann, wie kann man denn auch verschiedenste Systeme kombinieren, wie kann ich zum Beispiel eine Warmwasserbereitung mit einer Photovoltaikanlage kombinieren, dass man eben alle Energien, die man braucht, wirklich aus allen möglichen Kanälen so verwendet, dass sie wirklich einfach ressourcenschonend auf allen Perspektiven sind.
Und was sind aus deiner Sicht, du betonst es, wie wichtig das ist, und was sind aus deiner Sicht vielleicht auch die größten Mythen oder Missverständnisse, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht? Oder was würdest du am Eigentümer antworten, der sagt, lieber Kollege, ich habe gerade andere Probleme als die Nachhaltigkeit meiner Immobilie?
Eine der größten Urban Legends, die, glaube ich, immer dumm schwirrt zurzeit, ist, dass alle glauben, Nachhaltigkeit ist teuer. Und das kostet
spannend.
Unnötig Geld. Mhm. Das ist was. Ich glaube, man muss sich mal grundsätzlich trennen von dem reinen Begriff der Nachhaltigkeit. Ja, also es gibt ja viele Dinge, die einfach sowieso zwingend notwendig sein, um Immobilien instand halten zu wollen. Nehmen wir als Beispiel eine Kälteanlage her, ja, die vielleicht nach 20 Jahren End of Life ist, was jetzt sehr, sehr viele gibt, die einfach End of Life sind, weil es Lebenszyklen gibt von Gebäuden, die schon sehr lange stehen. da appelliere ich immer sehr stark dran, machen wir nicht wieder more of the same. Nicht den gleichen Blödsinn, den man vielleicht mal gebaut hat, aus gutem Wissen und Gewissen damals. Es hat sich viel entwickelt, die Technologie hat sich viel entwickelt. Das sind einfach solche Themen, wo man gezielter sagen kann, eben einzahlend auf das Thema, das passt da gut dazu, einzahlend auf das Thema im Sinne von, es kostet mehr, ist es nicht. Weil oft ist einfach die Energieeffizienz dadurch so hoch, dass immer die Mehrkosten von 15% über den Lebenszyklus meistens in den ersten Teilen wieder raus will. Paradebeispiel dafür ist für mich auch Photovoltaikanlagen und Energiespeicher. Vor 15 Jahren oder 20 Jahren hat jeder gesagt, interessiert niemanden, das ist einfach nur teuer, das wird sich nie rentieren und braucht kein Mensch. Wenn man sich heute anschaut, wo die Modulpreise sind und wo der Strompreis im Zweifel im Winter ist oder die Verfügbarkeit, das ist das dritte davon eigentlich, den Baustein, den man überhaupt eher ja am Rande betrachtet hat die letzten Jahre, weil man glaubt hat, dass Ressourcen sowieso unendlich eigentlich da sein, aber nicht nur im Sinne von der Verfügbarkeit dessen auf der Welt, sondern dass man sie ja immer beziehen kann. Und da lernt uns gerade der Ukraine-Krieg und vor allem das, was im Iran gerade passiert, in der Region, dass das nicht immer so ist. Und auf das hätte man sich schon aus meiner Sicht vor 15 Jahren vorbereiten können, weil das Problem hat es damals schon gegeben. Hat es nach dem Ukraine-Krieg wieder gegeben und es hat sich niemand damit beschäftigt, leider. Also niemand ist jetzt auch wieder ein bisschen überspitzt, weniger damit beschäftigt. Und man könnte einfach vieles eigenständig machen, unabhängig machen und dadurch auch die Immobilie zum Beispiel viel ja unabhängiger vor allen möglichen machen. Vor Preissteigerungen unabhängiger machen, vor Verfügbarkeiten unabhängiger machen, weil der Preis ist es eine, aber wenn ich es nicht kriege, habe ich ein ganz anderes Problem. Dann ist es vielleicht zwar nett, dass ich einen vollen Mieterbesatz habe, aber wenn die Heizung nicht geht, wird im Winter keiner da sein. Das sind einfach Themen, ich glaube, da löst die Technik sehr, sehr vieles schon oder eigentlich alles. Und das zahlt auch 100% auf die Urban Legend, dass es einfach nur teuer sein muss, aus meiner Sicht.
Dass das Thema Ressourcen sind nicht unendlich, dass dir das wirklich ein Anliegen ist, das hört man, glaube ich, sehr, sehr gut. Wenn man dich ein bisschen besser kennt, weiß man das auch, dass dich das auch bis nach Äthiopien und andere Länder geführt hat. Über das werden wir auch noch reden. Tansania, was?
Äthiopien auch, bin ich umgestiegen. Aber sonst.
Danke. Äthiopien bist du umgestiegen. Aber da werden wir auch noch drüber reden. Eines der Themen, ESG. Aber auch ganz, jetzt sage ich mal, eher nüchterne Themen. Wenn ich mir ein Büro suche, seid ihr auch die richtigen Ansprechpartner für mich. Jetzt wissen wir, ihr seid seit 2,5 Jahren in Österreich auf dem Markt. Jetzt wissen wir aber auch, der Immobilienmarkt, es war schon mal einfacher. Also gewartet hat man wahrscheinlich nicht auf euch. Was sind denn aus deiner Sicht so die größten drei Herausforderungen am Immobilienmarkt derzeit in Österreich?
Ja, richtig. Also gewartet hat sicher keiner auf uns. Der österreichische Immobilienmarkt ist natürlich traditionell sehr, sehr stark besetzt. Wir sind da ein Player, der sich da auch natürlich positionieren möchte und muss, wo man gezielt und strategisch eben als ganzheitlicher Dienstleister auftreten wollen, der einfach alles machen kann, was man als Eigentümer, Mieter, whatever braucht. Das wollen wir einfach ganzheitlich abdecken. Ich habe, wie ich vorher gesagt habe, was sind die drei größten Herausforderungen? Also die größten Herausforderungen zurzeit sind sicher einfach der Markt an sich. Ja, Inflation, Zinsanstiege. Das stellen wir wieder mal kurz bevor, dass es wahrscheinlich nochmal zwei Turns ergeben wird, was wieder nach oben geht. Das bringt den Immobilienmarkt natürlich massiv unter Druck. Einfach aus der Perspektive, dass es viele Produkte gibt, Alternativfinanzprodukte, die genauso oder mindestens genauso attraktiv sind, wie eine Immobilie zu kaufen. Ich kann mir Staatsanleihen zurzeit kaufen, die haben wahrscheinlich mehr Rendite wie ein Zinshaus. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die Immobilie ihre Vorteile hat in der Nutzung, im Mehrwert schaffen, whatever, ja. Aber rein Marktwert betrachtet, ist es das einfach eine sehr, sehr große Herausforderung zurzeit. Eine zweite sehr, sehr große ist sicher gerade Verfügbarkeiten beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich auch Überverfügbarkeiten. Gerade wenn man den Logistikmarkt zum Beispiel daher nimmt, gibt es vielleicht, oder nicht nur vielleicht, es gibt einfach viel Flächenangebot, relativ wenig Mieter. Ist ein Thema, wo man natürlich auch in dieser Esse-Klasse sich stark damit beschäftigt, wie kann man das denn überhaupt zu einem Business Case machen, damit man es baut oder auch nicht baut, whatever, oder vielleicht das Bebaute überhaupt so weit nutzen kann, damit es auch finanziell was an Mehrwert bringt. Und das dritte natürlich, das ist ein Thema, wo wir uns, was privat sicher viele beschäftigt, ist der ganze Residential-Bereich. Immer weniger Fertigstellungsraten, wo es einfach darum geht, dass die Verfügbarkeiten einfach nicht da sind, wodurch die Preise ja im Wohnungssegment massiv ansteigen nach und nach. Das trifft natürlich jeden mittelbar. Ja, also das sind sicher drei große Themen, mit denen wir uns sehr, sehr stark beschäftigen. Ein viertes würde ich noch dazu nehmen, und das sind einfach, wie ich vorher schon gesagt habe, eben gerade so Verfügbarkeiten auch von verschiedensten Ressourcen, Gas und so, sind einfach, oder Strom, sind einfach Themen, mit denen muss man sich beschäftigen, weil im Zweifel werden es vielleicht sehr, sehr teuer werden im nächsten Winter. Und das ist sicher ja ein Appell daran, dass man sich die nächsten Monate mit solchen Themen, vor allem Energieeinkauf, wirklich strategisch beschäftigt, damit man sich da finanziell absichern kann, damit man gut über die nächsten Monate, Wochen, Jahre hoffentlich drüber kommt.
Ganz spannend. Was mich auch noch interessiert, ein ganz konkreter Punkt, Michael, der uns auch lange beschäftigt hat, Stichwort Homeoffice. Man muss nämlich auch wissen, ihr habt sehr viele, natürlich, dass ihr eben auch international angebunden seid, ihr habt sehr viele Analysen, Trends, wo entwickelt sich Retail, Handel, wie schaut's mit den Flächen aus? Also all das Know-how, das du uns jetzt auch mitgegeben hast, also sehr viele Analysen und Trends. Wie schaut's denn beim Homeoffice aus? Der Jamie Dimon, der CEO der weltweit größten Bank, JP Morgan, wenn ich das richtig im Kopf habe, der hat gerade um $2 Milliarden in New York das neue Bürogebäude von JP Morgan hingestellt. Ich glaube, da können 20.000 Leute drin arbeiten. Da gibt's ein Fitnesscenter, da gibt's ein Irish Pub. Der Jamie Dimon hat eine sehr konkrete Meinung zu Homeoffice. Der sagt zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, könnt's gern machen, Homeoffice am Samstag und am Sonntag. Und sonst seid's im Office. Wie schaut's da in Österreich aus? Gibt's die Rückkehr in Büros? Meines Wissens hat es eine Phase gegeben, wo gerade die Büroflächen, wo sehr viel verfügbar war. Wie ist da eure Erfahrung? Wie schaut es da im Moment aus?
Ich habe so zwei Entwicklungen gegeben. Das eine war gerade Corona, wo massiv die komplette Homeoffice-Welle beschleunigt worden ist und jeder gesagt hat, bitte bleib daheim, damit sich keiner ansteckt. Und da hat man erklärt, dass die Konstellation Homeoffice sehr gut funktionieren kann. Man hat gelernt, damit umzugehen, dass man vielleicht aus altbekannten Mustern ausbricht, wo jeden Tag Büro und jeden Tag 9-to-5 und beziehungsweise eher 9-to-8 vielleicht, jeder da sein muss und schauen muss, dass sein Job gemacht wird. Und der, was länger da sitzt, gewinnt, so auf die Art, ja. Das war wahrscheinlich, hat Corona massive Gegenströmung einbracht, wo man das Bewusstsein auch geschafft hat, dass Arbeiten nicht unbedingt eine ortsabhängige Veranstaltung ist, ja. Das kann eine gute ortsunabhängige Veranstaltung sein, wo es Themen gibt, die aus dem Homeoffice mindestens genauso gut lösbar sein wie in einem Büro. Das Gegenteil ist wahrscheinlich, gerade so wie du gerade gesagt hast, für JP Morgan, ab Montag bis Freitag sitzt wieder alle da und wenn sie einen Kaffee daheim trinken wollen, gibt es ein Wochenende dafür. Das ist wahrscheinlich eine Gegenströmung, wobei beides, glaube ich, nicht das widerspiegelt, was es aktuell ist. Ja. Wir sind irgendwo, ist die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte. Ja. Es gibt nach wie vor Unternehmen, die stark auf Homeoffice setzen mit 3 bis 5 Tagen. Es gibt aber Unternehmen, die stark darauf setzen, dass man im Unternehmen bzw. im Büro ist. Man trifft sich da, glaube ich, unterm Strich im Durchschnitt irgendwo in der Mitte bei, dass es einfach ein Thema ist, was angekommen ist, dass es bleibt. Ich glaube, ich bin 100% davon überzeugt. In welchem Ausmaß ist oft stark geschäftsabhängig und natürlich auch geschäftsfeldabhängig. Hat aber jetzt aus meiner Sicht, pendelt sich das auch ein wenig ein. Die Diskussion gibt es nicht mehr so wie vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, glaube ich, war das ein bisschen ein anderes Thema, wo jeder gesagt hat, ja, jetzt war es 5 Tage daheim, die letzten 3 Jahre nach Corona, jetzt kommt es wieder ins Büro. Das, glaube ich, ist es nicht. Also das ist, wie gesagt, es ist ein Thema, glaube ich, das bleibt und es ist ein Thema, was uns nach wie vor, gerade für Flächenverfügbarkeiten...
Wie schaut es da aus, genau bei der Flächenverfügbarkeit gerade im Office-Markt?
Also da, für die Flächenverfügbarkeiten an sich im Office-Markt, es gibt was, es gibt aber natürlich, kommt der Druck da eher aus von der Mieterseite, dass es wenige neue zuziehende Mieter am österreichischen Markt gibt. Es ist mittlerweile eigentlich eher mehr zu einem Umzugsmarkt worden und es wird dahingehend mehr zu Unternehmen, die größer werden wollen, brauchen andere Flächen, weil sie woanders hin müssen, dass sie Platz brauchen. Unternehmen, die sie verkleinern wollen, brauchen kleinere Flächen. Also das beschäftigt den Markt sicher sehr. Es gibt Flächen, würde ich sagen, nicht en masse, aber es gibt was, was man finden kann, ja, wenn man was braucht. Und der Druck kommt eher von der Mieterseite.
Wir haben jetzt gemerkt, dass du ein wirklich auch fachlich ein Experte auch bist. Was ist jetzt dazugekommen in deiner Aufgabe als Geschäftsführer im Bereich Leadership, im Bereich Teamführung?
Ja, absolut, ja. Ich habe jetzt halt nicht nur mehr 4 Mitarbeiter, sondern 19.
Ihr seid schon zu 19 im Team?
Mittlerweile in Wien, was mich auch sehr freut. Wir sind auch natürlich fleißig am Wachstumskurs. Bringt natürlich auch andere Themenschwerpunkte mit und die Thementiefe ist vielleicht auch oft eine andere, das muss man jetzt auch sagen. Also ich bin jetzt nicht mehr so im Detail wahrscheinlich bei den verschiedensten Nachhaltigkeitsprojekten mit dabei, Auf der anderen Seite mache ich das natürlich immer noch gern mit. Aber auf übergeordneten Ebene bringt die Rolle eigentlich primär natürlich viel mehr steuerungs-, administrative, organisatorische Aufgaben mit sich. Was sehr viel Spaß macht aus meiner Sicht da, weil dadurch eben diese Ganzheitlichkeit und der ganze Überblick in den verschiedensten Themenbereichen, von der Bewertung bis hin zur, wie man gerade geht, um Vermietung, An- und Verkauf, sind einfach super spannende Themenbereiche und der Einblick macht richtig Spaß.
Und wenn wir jetzt nochmal ganz konkret auf diese neuen Aufgaben, auf diesen Aufgabenbereich, der dazugekommen ist, eingehen, wie würdest du deine Führungsprinzipien beschreiben? Was ist dir wichtig? Was sind deine Werte und worauf schaust du?
Einer der sicher wichtigsten Werte in meinem Leben ist Bodenständigkeit. Ich kann mit Überheblichkeit recht wenig anfangen und bin da sicher schnell distanziert davon. Und Ehrlichkeit. Zielstrebigkeit ist sicher ein Wert. Wenn man die ersten drei aufziehen würde, die unter einem halt zusammenbringen würde, wo ich glaube, mit den Werten kann man sich ja in die richtige Richtung entwickeln. Und hat eine gute fundamentale Basis einfach auch darauf, alles weitere aufzubauen. Der Beste kann man immer noch sein, aber wenn die Grundwerte nicht funktionieren, dann ist das vielleicht ja nett, aber im Sinne einer Nachhaltigkeit vielleicht oder Ehrlichkeit zu sich selbst und zur Welt und zur Umwelt passt das vielleicht nicht ganz dann.
Diese Bodenständigkeit, diese Ehrlichkeit und der Ehrlichkeit auch zur Umwelt, hast du gerade gesagt. Jetzt kommen wir drauf, die hat die bis nach Tansania gebracht. Erzähl uns da ein bisschen drüber.
Ja, die Bodenständigkeit ist auch schon wieder zeitlich her. Mittlerweile muss ich kurz nachdenken, vor 5 Jahren oder so, circa, war ich in Tansania mal auf einer Safari und wir waren unterwegs von Flughafen in verschiedensten Lodges und am Weg dorthin habe ich mir eigentlich immer wieder mal gedacht, schön, ja, vor allem die Landschaft super schön, alles rundherum super schön. Man lebt halt trotzdem in einem güldenen Käfig und sobald man aus einem güldenen Käfig da rausfährt, sieht man eine Welt, die ganz anders ist wie unsere einfach, wo es darum geht, dass eigentlich Grundverfügbarkeiten für verschiedenste Dinge nicht da sind. Eines der wesentlichsten Sachen dabei ist sicher Wasser. Und wenn man sich dann einmal querfeld ein, wohin er immer bewegt, in Tansania, vor allem im Westen, und sieht, dass Kinder in der Frühform in die Schule gehen, einmal 3 Stunden in eine Richtung gehen, Wasser holen, dann gehen sie noch eine halbe Stunde in die Schule, dann sitzen sie dort 3 Stunden und dann beim Heimgehen machen sie das gleiche Programm wieder. Und das geht los mit 2 Jahren und hört auf eigentlich nie. Hab das irgendwie was mit mir gemacht. Und dann haben wir gedacht, okay, als Techniker, den es ja in mir gibt, muss es da ja irgendeinen Beitrag geben, den ich machen kann. Und habe ich dann wieder zurückgekommen und bin hingesetzt. Und habe gedacht, okay, ich schaue jetzt mal, was es gibt. Haben wir dann Ärzte ohne Grenzen angeschaut, haben wir Ingenieure ohne Grenzen angeschaut. Und da gibt es auch Ortsgruppen in Wien. Und haben wir gedacht, okay, da geht's mal hin und schauen wir das einmal an, was die so machen. Und haben wir auch gesehen, dass die halt super coole Entwicklungsprojekte machen, ganz unterschiedlichster Art, von Brücken bauen bis Brunnen machen, Wasserleitungen verlegen. Und natürlich Energiebereitstellung ist ein Riesenthema, weil Netzvolatilität einfach ein Riesenthema ist in diese Länder und es oft Netzausfälle gibt vor 3, 4, 5, 6, 10 Stunden und dann irgendwann das Netz wieder kommt, keiner weiß wann. Und da hat es ein Projekt gegeben, eben in Tansania, in Biharamulu, im Westen von Tansania, wo Ortsgruppen von uns aus Graz bzw. Leoben schon mal für ein Plastikrecyclingzentrum eine Schmelzmaschine gebaut hat und eine Näherei dorthin gebaut worden ist und gleichzeitig ich würde jetzt mal sagen, so eine Art Friseurausbildungszentrum hinbauen worden ist. Die Idee war dort, Frauen, die ungewollt schwanger worden sind, eine Chance zu geben, dass sie eben ja einen Job lernen können, Geld verdienen können, damit sie aus diesem dadurch vielleicht ja sehr ungünstig entstandenen Zyklus wieder rauskommen und in weiterer Folge dann halt eine zweite Chance einfach kriegen. Die haben bei uns angefragt, dass sie bei der Plastikrecyclinganlage immer wieder Netzausfälle gehabt haben, dann ist ihnen das Plastik wicken geblieben, dann haben die Formen nicht mehr funktioniert, die Schredder haben nicht funktioniert, dann haben sie es handschreddern müssen. Und dann ist uns eben die Anfrage gekommen im Sinne von, können wir da was machen? Und dann haben wir gedacht, okay, das passt eigentlich perfekt, machen wir das. Ich übernehme gerne die Projektleitung dafür. Wir waren dann zu viert mit 3 anderen Kollegen von mir, mit der Lisa und mit der Stefanie und ja der Wolfgang damals. zu Beginn unterwegs und haben uns mal das Projekt angeschaut, wie kann denn das funktionieren, was braucht es denn da überhaupt? Und das sind eben genau solche Lösungen, wie wir vorher geredet haben, das sind hundertprozentige Standalones, die ganz allein funktionieren, von der Wasseraufbereitung bis hin zur Stromversorgung. Und haben uns dann halt einfach mal angeschaut, okay, wie viel Strom brauchen die am Tag, wo brauchen sie den Strom am Tag, wie kann das Ganze, eigentlich das ganze Gebiet dort rundum bis hin zur eben Näherei und alles, was jetzt mit Hairdressing auch zu tun gehabt hat, und dann eben die Plastikrecyclinganlage funktionieren, damit man da was in einer Größenordnung baut, dass das eben stabil laufen kann, die Mädels, vor allem Frauen in dem Fall, ausbilden können, damit in weiterer Folge eben das ganze Ausbildungszentrum funktioniert. Und haben dann darauf basierend eben eine Anlage ausgelegt mit, weiß jetzt kein Riesending, aber da geht es um 20 Kilowatt Peak, also keine riesen übergroße Photovoltaikanlage. Jeder Heiselbauer würde jetzt sagen, okay, da habe ich die Hälften davon auf meinem Dach drauf liegen. In Afrika ist halt noch das Thema, dass der Stromverbrauch massiv viel niedriger ist wie in Österreich. Und haben einfach geschaut, dass man das, was wir auslegen, so groß macht, damit eben die Schmelzmaschine funktionieren kann, damit der Schredder funktionieren kann, damit das auch dreiphasig funktionieren kann, im Sinne von größerer Schredder irgendwann einmal und dann in weiterer Folge das Granulat zum Beispiel aufbereiten können, das aus dem verschmutzten Umfeld des, ja, der ganzen Region in Biharamulu wegbringen, recyceln in verschiedensten Orten von PP5 und PET, dann auch schreddern können und dann als Granulat zum Beispiel wieder weiterverkaufen an irgendwelche Kunststoffhersteller, die dann Produkte draus machen, damit in großen Übergeordneten einfach, ja, wie gesagt, auf der einen Seite eine Chance ist, auf der anderen Seite auch wir wirklich gezielt halt auch Plastik reduzieren können, das da vielleicht irgendwo in der Gegend umherum liegt. Und so hat es irgendwie in beide, ja, meiner Werte, haben wir vorher schon gesagt, haben relativ gut reingespielt. Dann waren wir auf Erkundungsreise, haben uns das eben angeschaut, haben die ganzen Auslegungen gemacht und haben es voriges Jahr fertig gebaut. War relativ schnell durch. In einem Jahr sind wir eben mit der Photovoltaik drauf durch gewesen. Dann haben wir noch einen Speicher dazu gebaut mit 15 Kilowattstunden, damit sie auch gut über die Regenzyklusphasen drüber kommen. Und Story told.
Starkes Projekt. Ingenieure ohne Grenzen, das die bis nach Tansania gebracht hat. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir reden mit dem Managing Director eines der weltweit größten Immobiliendienstleisters hier in Österreich. Man kennt den Michael Cisa in der Branche. Ich habe gesagt, er ist ein junger Geschäftsführer. Du bist unter 40. Du bist nicht nur unter 40, sondern du gehörst zu den Real 100 unter 40. Also man kennt den Michael. Welcher deiner, und da gibt es noch mehr, dass der uns drei deiner Kernwerte gesagt, welcher hat die richtig weitergebracht und welcher bringt die vielleicht ab und zu mal in Schwierigkeiten? Gibt's da einen?
Also einer, der mich sicher weiterbringt, ist, dass ich zu dem inhaltlich stehe, zu 100%, was ich mache einfach. Und ich glaube, Dinge, die man nicht selbst vertreten kann, sollte man einfach nicht angehen. Das ist einfach eine Rahmenbedingung. Wenn du nicht dahinter stehst, dann wird es nie funktionieren, glaube ich persönlich. Und dann verbirgt man sich vielleicht für was. Ja, das macht dann selbst nicht glücklich und die anderen auch nicht. Das macht dann vielleicht kurzfristig glücklich. Also das ist, glaube ich, was mich immer gepusht hat. Und was kann vielleicht einmal schwierig sein in meinem Leben? Ich bin halt schwer perfektionistisch veranlagt. Also wenn dann vielleicht Dinge einmal, ich bin ja grundsätzlich nicht schnell aus der Ruhe zu bringen, aber ich habe zumindest ein klares Bild im Kopf meistens und braucht dann halt natürlich auch am Weg, mich anzupassen. Das ist ein Prozess oft. Ein sehr stark iterativer Prozess machen wir auch, wenn man nicht weiß, wo es hingeht.
So perfektionistisch oder so ein bisschen monkig? Bin ich manchmal ein bisschen.
Also wenn man jetzt die Nina aus dem DC auffragen wird, mit der ich schon sehr viele Präsentationen gemacht habe in meinem Leben. Und schwer davon.
Nina, liebe Grüße.
Ja, genau, Nina. Tut mir leid, aber ich weiß, dass ich schon viele Stunden damit verbringen müssen, damit die Formatierungen zu 100% passen und alles genau in der Reihe steht und jedes Bild passt. Und also das geht nur so mit mir eigentlich.
Da bin ich dabei.
Wenn nicht, dann lassen wir es einfach bleiben. Entweder machen wir es gescheit oder machen wir es gar nicht aus dem Bogen.
Da bin ich dabei. Wie wohnt denn der Managing Director von Cushman & Wakefield in Österreich? Hast du Hausangestellte? Nein, passt nicht zur Bodenständigkeit. Wie wohnst du, Michael?
Ja, mich selbst. Ich bügel ja auch noch selber. Nein, das mache ich. Kann ich nicht und hasse ich wie die Best. Aber ich bin einer, der wascht sich wäscht selber. Ich koche mir selber. Wohne im wunderschönen dritten Wiener Gemeindebezirk in einer Altbauwohnung. nichts Riesiges, nichts Protziges. Es gibt keinen goldenen, mit Diamant versehenen Kronleuchter dort hängen. Also,
aber was ist da so wichtig beim Wohnen? Was ist da so Punkte, wo du sagst, auf das lege ich Wert oder das ist mir wichtig?
Ein gutes Bett. Ich schlafe gern.
Bei mir ist die Küche zum Beispiel. Du schlafst ein gutes Bett.
Wenn ich schlafe, dann schlafe ich gern gut. Also das ist was, da bin ich schwer daneben, wenn ich in einem Hotel schlafe und es gibt kein gutes Bett. Ist auch der nächste Tag meistens hart mit mir.
Das ist aber eigentlich recht, das war's, oder?
Alles andere ist mir meistens, ich bin da glaube ich recht simpel. Also unsere Wohnung ist recht, ich würde jetzt sagen, nicht spartanisch eingerichtet, aber eigentlich sehr reduziert. Bin da mehr für Formen und that's it. Brauch keine Deko und alles mögliche immer dumm.
Also es hat bei mir nicht funktioniert, mit meiner liebe Grüße, mit meiner lieben Frau.
Also es gibt Kerzen bei uns, ja.
Es gibt Dekoartikel. Nein, es ist sehr im Rahmen, aber hat also...
Aber ja, wie gibt es auch bei uns, also das ist jetzt natürlich nicht so, dass es jetzt kein Deko oder sonstiges, keine Blumen geben wird, aber auch von der Stilistik her, es muss halt da auch aus einem Guss sein. Es müssen die Farben zusammenpassen in meinem Kopf, es müssen die Formen zusammenpassen und es darf nichts Überladenes sein.
Ja, das Überladen ist bei uns auch nicht, aber das eine oder andere. Wir haben gesagt, bei dir sind Kulissen schauen, hinter die Tür schauen und bei keinem muss ich jetzt überlegen, auch das Fluchtachtal passt richtig gut zu dir. Hast du einen Weinkühlschrank daheim, einen Weinklimaschrank?
Sogar zwei.
Das schon, oder?
Alle in Wien und alle im
Burgenland. Ja, okay, also dann, Michael ist aus dem Burgenland und ist ein, du kennst dich ja gut aus, du bist ein begeisterter Weintrinker und das kommt auch nicht von ungefähr, du hast das in der Familie?
Ja, genau. Also ich bin begeisterter Weintrinker, Profitrinker, sammle gerne Weine schon seit vielen Jahren, vieles aus Österreich eigentlich rundherum. Und ja, habe einen Weinkühlschrank in Wien und einen in Burgenland, der sehr voll ist. Im Burgenland haben wir Winothek, auch mein Bruder und mein Vater und ich zusammen, wo ein bisschen was herumliegt, was man so trinken kann, zu dem richtigen Anlass oder einmal halt was Gemütlicheres. Ja, kommt aus der Familie. Ja, der Bruder meiner Großmutter, der Engelbert Gesellmann, ist eben der Familienanknüpfungspunkt zur Familie Gesellmann und die Familie Gesellmann, der Albert Gesellmann, sein sehr, sehr neue Familienangehörige, oder wie sagt man da dazu, ich glaube am besten passt, beschreibt es das, die wir sehr regelmäßig sehen, bei dem ich auch regelmäßig im Keller sitze und ja, daher kommt wahrscheinlich auch der Weinfetisch vielleicht ein bisschen.
Ohne Werbung zu machen, aber tolles Weingut, wundervolle, wundervolle Weine, mag sehr, sehr gerne. Wenn du ein Wein wärst, was wärst du, wie würdest du beschreiben? Puh. Oder gibt's sogar einen, wo du sagst, der beschreibt mich ziemlich gut oder der weiß?
Das ist eine gute Frage. Pack mal die Frage, die muss ich nachdenken.
Denk noch ein bisschen drüber nach, weil wir sind immer noch nicht am Ende mit den Leidenschaften von Michael, Hobbys oder Interessen. Da fragt man sich, du gehörst dazu, wenn man sagt, hat der Tag auch für dich 24 Stunden. Ich weiß, das ist ein Moment natürlich sehr intensiver für dich ist, beruflich natürlich auch, lange Tage. Deswegen nochmal danke, dass du vorbeigeschaut hast. Du hast im Moment wirklich ein sehr durchgetaktetes Programm, aber eine weitere Leidenschaft von dir ist die Musik. Aber jetzt da nicht nur so ein bisschen chicky-chacky, sondern du machst das ordentlich. Welches Instrument? Wie lange und noch ein bisschen mehr. Erzähl uns.
Welches Instrument? Tuba? Wie lange?
Puh. Du bist die Tuba.
Tuba, genau. F-Tuba, wenn man es genau wissen will. Seit 20 Jahren mittlerweile, glaube ich, oder so, und mehr sogar, ich kann das gar nicht sagen, im 14. Lebensjahr habe ich angefangen, circa.
Und wie passiert sowas? Entschuldige, dass ich nicht unterbrich, weil dass du in der Früh aufstehst und sagst, so, jetzt spiele ich die Tuba.
Ja, gute Frage. Wenn man schiefe Zähne hat und nicht Trompete spielen kann, muss man Tuba spielen. Irgendwie so ist es dann dahergekommen. Und man hat mir bei meiner Entscheidungsfindung dann dadurch geholfen. Mein Bruder ist sehr musikalisch, mein Vater ist sehr musikalisch, meine Mutter ist sehr musikalisch, singt sehr viel. Die ganze Familie eigentlich, die Schwester meiner Mutter ist auch sehr musikalisch, also es kommt irgendwie der ganze Familie in Klaren mit der Musik. Und es war irgendwie nie ein Thema, dass man Instrument lernt oder in einen Chor geht oder sonst irgendwas, sondern es war irgendwie immer nur das Thema, was will man lernen, sondern hab zwar lang Fußball gespielt in meinem Leben, aber irgendwann war mir klar, ich darf lieber Instrument lernen. Deshalb habe ich wahrscheinlich erst recht spät angefangen und bin aber super glücklich, dass es die Tuba geworden ist und spüre sehr, sehr gern. Auch jetzt am Wochenende bin ich wieder mit dem Musikverein unterwegs.
Du spielst richtig gut. Also kannst du uns schon ein bisschen erzählen, wo du schon gespielt hast und du spielst Konzerte und du spielst richtig gut.
Ja, also ja, ich hab, danke für das Kompliment, aber es mir noch nie gehört das wahrscheinlich, aber.
Das, hol ich, also das ist ein Versprechen, dass ich das nachhole, weil ich weiß, wo du auch schon gespielt hast.
Kann Spotify aufmachen, gibt es zwar die CDs, die ich mit aufgenommen habe.
Das habe ich nicht gewusst, echt?
Ja, tatsächlich. Also ich weiß gar nicht, CDs, glaube ich, habe ich 4 oder 5 aufgenommen in meinem Leben. 3 davon sind auf Spotify sogar, kann man sich gerne anhören mit die Odraden. Die Odraden ist eine Gruppe von 7, mit denen wir schon sehr lang spielen, zurzeit eher ein bisschen weniger, weil familiär bedingt sich rund um ein bisschen viel getan hat. Aber mit der Gruppe waren wir auf Australien-Tournee, waren wir beim Woodstock der Blasmusik, haben wir jedes Feierfestel im Burgenland, glaube ich, schon gespielt oder jeden Themashoppen gefüllt und haben eine richtig coole Zeit mit 6 eigentlich meiner besten Freunde verbracht, wo wir oft stundenlang auf der Bühne waren und richtig gut Stimmung gemacht haben, hoffentlich.
Australien war es auf Tournee?
Australien waren wir 2013, glaube ich, auf Tournee. 2013 oder 14, so irgendwo herum. Waren wir 20 Tage unterwegs von Adelaide bis nach Sydney eigentlich auf und dann wieder runter nach Melbourne. Haben gespielt in primär österreichischen Austrian Clubs, die es immer noch gibt, wo es eine sehr starke Österreich-Community gibt, bis hin zum Hofbräuhaus in Melbourne, was eine super coole Story war und ein super cooler Gig. Das ist richtig abgegangen, kann man sich gar nicht vorstellen. Also es war ein richtig cooler Ausflug.
Also nochmal, die Odraten auf Spotify, findet man.
Entschuldigung, ja, auf Spotify.
Ich weiß, dass dir das wichtig ist, du fährst regelmäßig nach Hause ins Burgenland, du bist jetzt am Wochenende, glaube ich, wieder dort. Wie oft kommst du noch dazu? Erste Frage, zweite Frage, was nimmst du vielleicht da davon mit, von der Musik oder von dieser Leidenschaft?
Ja, wie oft? Gute Frage. Also die letzten 4 Wochen, jedes Wochenende von Samstag, Sonntag. Ja. Also das war
jetzt wieder
sehr intensiv.
Hochzeiten.
Genau, Hochzeiten auch gespielt. Ein sehr guter Freund von mir hat vorige Woche geheiratet, da haben wir zum Beispiel die Messe auch gespielt, zu 5. Ja, bis hin zu Blasmusiktreffen oder jetzt am Wochenende fahren wir zu einer befreundeten Musikkapelle nach Stegersbach, wo wir Frühschoppen, Messe und alles, da spielen wir mit dem Musikverein Deutsch Kreuz, bin ja immer noch mit dabei. Ja, also der Sommer ist eher die intensivere Zeit, würde ich sagen. Der Winter ist Gott sei Dank ein bisschen der ruhigere, wo man natürlich auch Musikverein-Konzerte spielt, immer noch nach wie vor mit Frühlingskonzert, Adventkonzert, was halt in dem Jahr dann ansteht. Und schaue, dass ich zumindest bei den Auftritten da bin, weil dazwischen die Proben, das bin ich eh schon viel zu wenig da und das merke ich natürlich auch, dass es an der Qualität von mir selbst ein bisschen leidet. Aber irgendwann geht der Tag halt aus oder die Tage aus und die Zeit. Ja, was nehme ich mit davon? Es ist eine ganz spezielle Situation beim Musikspielen eigentlich, weil du bist dann irgendwie in so einer Parallelwelt, die mit der Realwelt oft gar nichts zu tun hat. Also im Sinne von, man setzt sich hin, packt sein Instrument aus, schlägt seine Noten auf oder sitzt in welchen Konstellationen von zu zweit bis zu 50. oder 60. da und jeder tragt seinen Teil eben bei, damit das Beste macht, dass das noch sinnvollen, was Gescheiten, einfach was Guten klingt. Und das ist natürlich ein Zusammenspiel von allem, was mir sicher stark im beruflichen Leben prägt, weil ich bin der Meinung, Allah ist nie so stark wie viele mehr oder das große Ganze. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist für mich halt da auch immer der Grundsatz, man gibt immer 100% aus beim Blutspenden, wurscht wo man ist, aber der Musik, in der Arbeit, wenn man es nicht gern und gut macht, dann muss man einfach sie so hin anpassen, damit es einfach auch zu einem passt und damit man die richtigen Rahmenbedingungen hat. Und ich schalte halt komplett ab dort. Das ist auf jeden Fall...
Da gibt's kein Handy, da gibt's keine Termine, da bist du.
Bin einfach... Die 2 Stunden oder was man dann jetzt, oder 6 Stunden, Handy vielleicht schon, aber mein Hirn ist einfach schwer in dem, ja, was es gerade ist, mit der Musik beschäftigt. Und wenn es dich nicht darauf einlässt, dann funktioniert es meistens auch nicht so richtig. Nicht? Dann passieren Fehler, dann passieren Intonationsprobleme, whatever. Ja? Also desto mehr als man sich hingibt, desto besser funktioniert es. Und das bringt aber im Umkehrschluss wieder den riesigen Vorteil, dass du einfach mal eine Zeit hast, wo das Hirn zwar beschäftigt ist mit Musik machen, was vielleicht anderen auch super viel Freude macht, weil wenn die Stimmung natürlich gut ist, macht es jedem Musiker Spaß, wenn alle auf dem Tisch oben stehen und eine gescheite Party mal gestartet wird. Also das ja macht schon richtig Freude dann natürlich auch.
Danke, dass du uns auch da mitnimmst. Aber alle, die jetzt sagen, was ist mit dem Cheeser los, wir legen noch einen drauf. Du bist ausgebildeter Dirigent.
Ja.
Wie wird man ausgebildeter Dirigent? Wo macht man das? Wie lange dauert das? Und warum?
Ja, stimmt. Ja, habe aus der Ableitung noch studiert in Graz. 2 Jahre lang. Warum? Gute Frage. Musik war immer ein Thema, was mich sehr geprägt einfach hat. Und habe natürlich, ich habe in dem Zusammenhang eigentlich viel Glück gehabt, dass ich einen super coolen Tuba-Lehrer gehabt habe in Adalbert Wieder Senior damals. Der hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Dann habe ich seinen Buben kennenlernen dürfen. Albert Wieder. Der Albert Wieder ist einer von den Staatsopern-Tubisten. Und der wohnt auch bei uns ums Eck. Und der war immer eine super prägende Persönlichkeit für mich, weil er einfach sehr relaxed und sehr cool mit dem allen umgeht, was er macht. Und eine große Verantwortung und einen großen Druck oft hat und habe dadurch einfach super coole Lehrer gehabt. Ja, das ist natürlich was, was einen motiviert und haben wir dann immer irgendwie gedacht, das kann ja noch nicht alles sein. Also dass man jetzt ein bisschen spielen ist eher Thema, aber ich wollte halt immer verstehen, was macht denn der vorne, der da überhaupt immer dumm wachelt und warum tut der das genau so und was steht da vielleicht dahinter, was gibt es für musikalische Entwicklungen, woher kommen vielleicht auch Instrumente, warum schaut der Flöten aus, wie er Flöten ausschaut zum Beispiel, oder warum ist sie nicht mehr aus Holz? Ja, also das sind einfach Dinge, die haben mich irgendwie immer interessiert, aber halt nicht so, dass ich mir gedacht habe, okay, das muss jetzt studieren gehen, sondern also im Sinne von Musiker zu werden, Instrumentalpädagogik oder was auch immer.
Wäre das einmal Option gewesen, der Berufsmusiker?
Für das war jetzt faul, glaube ich. Ich war nicht so fürs Üben. Ja, aber natürlich gehört Üben auch dazu, aber ich glaube, da gehört nochmal viel mehr dazu und viel Fleiß. Und ja, viele meiner Freunde sind Berufsmusiker und ich sicher, wie hart das Geschäft einfach auch sein kann. War für mich eigentlich nie eine Option und wahrscheinlich war ich auch nicht so gut, bin ich dann auch wieder nicht, glaube ich. Und ja, dirigieren war für mich einfach immer sowas, was mich eben fasziniert hat. Und dann habe ich irgendwann gesagt, in Graz gibt es ja ein Studium dazu, da fahre ich jetzt hin und mache die Ausbildung zu einem Ensembleleiter. Und bin halt 2 Jahre nach Graz getingelt und habe dort ein Dirigieren oder Ensembleleitung studiert.
Und machst du das auch noch? Dirigierst du ab und zu?
Mittlerweile recht selten. Ich war ja kurz dazwischen Übergangslösung Kapellmeister in Musikverein in Deutschkreuz, war dann lang Kapellmeister-Stellvertreter. Haben jetzt Gott sei Dank einen sehr, sehr guten Kapellmeister in Thomas Leuer, der macht das super und ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Typ und hat das alles richtig gut im Griff. Und mir fehlt irgendwann die Zeit dazu, muss ich sagen. Beim Dirigieren ist es ja auch so, wenn du nicht ständig irgendwie damit beschäftigt bist, ist es halt auch nicht so einfach, nicht sagen wir so. Also einer, der vorne steht, auch vorgeben für 50 andere, wie man sich das vorstellt. Und das braucht natürlich auch Auseinandersetzung mit der Literatur, die man da auflegt. Das ist schon ein sehr intensiver Job eigentlich. Und da hilft ihm damals zwar da und dort mal vielleicht auch 2-3 Mal im Jahr. Aber tatsächlich, dass ich sage, ich würde jetzt wieder ein Konzert dirigieren, da gibt's andere, die kennen das sicher besser.
Lieber Michael, wir kommen ins Finale. Das ist jetzt eine Klassikerfrage, habe ich so eigentlich noch nie gestellt, aber ich finde, die passt heute. Wenn wir einander Ende des Jahres wieder auf der Fluchtachter treffen, ja, und wir werden uns davor auf das eine oder andere treffen, da bin ich mir sicher, wir teilen auch die Leidenschaft für Wein in dem Fall. Michael, du hast da eine Eigenschaft oder Wert, hast du gesagt, zielstrebig. Was sind so 2-3 Milestones in diesem Jahr, Stichwort Ziele, die du auf alle Fälle abhacken willst? Sowohl beruflich als auch privat, also ohne Einschränkung jetzt.
Also beruflich ist es sicher, dass wir uns festigen, etablieren am Markt, das Team gut zusammenstehen, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln und dass wir einfach ja einen guten Teamspirit entwickeln und gemeinsam in die gleiche Richtung erinnern. Also das ist eines der größten Ziele, glaube ich. Das andere kommt dann mit dazu. Ich glaube, das, wenn wir das gut verkörpern und auch wirklich das, was wir machen, gut machen, dann werden wir unseren Weg erfinden.
Wo ihr schon mittendrin seid, also den einen oder anderen schönen Erfolg auch am Markt, den ihr schon, wo ihr auch schon einen Strich drunter machen könnt.
Absolut, also wir haben super Erfolge feiern dürfen in der Vergangenheit, in den letzten Monaten. Richtig coole Wins, einfach die richtig beflügeln, glaube ich auch. Also den Drive nehmen wir gerade mit. Deshalb auch, glaube ich, ist das übergeordnete Ziel einfach, wie ich vorher gesagt habe, dass wir im Team gemeinsam zusammenstehen und uns da zusammen entwickeln. Und auf der anderen Seite, ja, ich glaube, als andere.
Das ist durchaus auch, also das ist jetzt nicht einfach nur so eine schöne Verpackung, sondern ich glaube gerade in einer, wir haben zuerst darüber geredet, umkämpften Branche, du hast das Wort bodenständig gesagt, also das ist durchaus was einen dann auszeichnet. Also dieser Teamspirit, diese Bodenständigkeit und was das sind, manche Dinge sind ein Marathon und kein Sprint, das sind schon auch Assets, die sich am Ende des Tages auszahlen.
Ich glaube auch, ja. Ein allein kann nicht so viel schaffen wie viele gemeinsam und es gibt in der Nachhaltigkeit gibt es einen super Spruch, der heißt Millions which are doing it well are even better than one doing it perfect. Also ich glaube, dass einfach die Gesamtheit oft viel mehr bewegen kann wie einer, der glaubt, der muss gegen Windmühlen reiten. Und deshalb bin ich da zu 100% davon überzeugt, dass der Schritt oder die großen Schritte nur gemeinsam zum Gehen sind.
Und ich glaube, jetzt merkt man, das war der Grund, warum wir relativ schnell, ich sage das jetzt so, an Draht zueinander gefunden haben. Das Bodenständige lebt da wirklich, aber einfach sehr offen, sehr am Punkt, sehr konkret. Du sagst aber, was du willst, du sagst auch, was du nicht willst, das gehört auch dazu. Danke, dass du uns da mitgenommen hast, ein bisschen auf deinen persönlichen Weg. Aber bei einer Frage lasse ich dich jetzt nicht aus.
Antwort bin ich da schuldig.
Die bist du mir noch eine Antwort schuldig, aber ich würde sie sogar ergänzen. Du darfst da aussuchen, wenn du so die aktuelle Situation gerade anschaust, welcher Wein wärst du, oder ja, du darfst da ein Musikstück aussuchen, das du aber du musst es schon selber gespielt haben. Also mir wäre der Wein lieber.
Also ich glaube, zum Wein habe ich kurz drüber, also nur kurz, ich bin glaube ich kein Rheinrassiger.
Du bist ein Cuvée.
Bin glaube ich ein Cuvée. Passend ins Burgenland natürlich rot, aber kein klassischer Burgenländer glaube ich bin ich auch nicht. Also so ein Blaufränkisch, der viele Jahrhunderte im Burgenland seinen Rebstock zu Hause hat. Ich bin glaube ich irgendwas, so ein bisschen was Internationales mitbringt. Aber trotzdem auf der anderen Seite auch die Harmonie braucht und die Zusammengehörigkeit braucht. Und da kommt sicher der Cabernet und der Merlot sehr stark zusammen. Und das sind zwei Rebsorten, glaube ich, die tun auch gut miteinander. Und das beschreibt auch, glaube ich, gut das Gedankenmuster, das mehr als einer. Und gemeinsam gibt's oft auch im Geschmack sicher vieles mehr, wie was man vielleicht aus dem einen aussuchen kann. Also ein Cabernet Merlot. Ist schon was Gutes. Abella Rex zum Beispiel.
Sensationeller Wein. Liebe Hörerinnen und Hörer, keine einzige der heutigen Fragen war abgestimmt oder vorbereitet. Sonst funktioniert dieses Format auch nicht. Ich sage das immer wieder. Das
stimmt, ja.
Auch die letzte nicht. Das war spontan. Aber ich habe selten, wir waren jetzt nicht die Ersten, ich habe jetzt Lust, einen Wein-Podcast zu machen. Das war echt gut. Das war echt gut. Lieber Michael, vielen Dank für das Fluchtachterl. Das wird auch im Weinleben, hoffe ich, glaube ich, nicht unser letztes bleiben. Danke noch einmal, dass du da warst. Jetzt muss ich zum Beispiel sagen, heute haben wir keine Zeit mehr. Wir haben heute jetzt noch ein Essen geplant gehabt und dann wirklich ein Achterl. Das geht auch heute nicht aus. Glaube ich, jeden Tag Abendveranstaltung beziehungsweise Abendtermine gerade bei dir?
Jeden Tag, yes.
Und wir haben gesagt, wenn, dann machen wir das in Ruhe. Absolut. Da war viel dabei. Danke, dass du uns mitgenommen hast. Danke, dass du da warst. Und
danke für die Einladung.
Bald. Danke, Michael. Bis bald. Servus.
Ciao, ciao.
Auf ein Fluchtachterl.